Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und willkommen zu unserem Nachrichtenüberblick. Heute haben wir einige wichtige Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft und Sport für Sie zusammengestellt.
Genau, und wir beginnen mit den politischen Ereignissen. Ich würde die internationalen Entwicklungen übernehmen, während du dich um die innenpolitischen Themen kümmerst.
Das machen wir so. Fangen wir mit einer bemerkenswerten Entwicklung in der Türkei an. In Istanbul hat der Hauptprozess gegen Ekrem İmamoğlu begonnen, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt.
İmamoğlu ist ja eine durchaus prominente Figur in der türkischen Opposition. Was genau wird ihm vorgeworfen?
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vor. Insgesamt drohen ihm mehr als 2000 Jahre Haft.
Das ist eine außergewöhnlich hohe Strafandrohung. Wie viele Personen sind denn insgesamt in diesen Prozess verwickelt?
Es sind 407 Menschen angeklagt. Davon sitzen 105 in Untersuchungshaft. Interessant ist auch, wer alles unter den Beschuldigten ist. Neben İmamoğlu auch sein Anwalt, sein Sprecher und mehrere Journalisten.
Das deutet auf einen sehr weitreichenden Vorwurf hin. Menschenrechtsorganisationen bewerten den Prozess als politisch motiviert, nicht wahr?
Richtig. İmamoğlu gilt als aussichtsreicher Gegner von Präsident Erdogan bei zukünftigen Wahlen. Seine Verhaftung und Absetzung als Bürgermeister im März vergangenen Jahres löste landesweite Proteste aus. Auch sein Universitätsdiplom wurde annulliert. Das ist besonders brisant, weil es Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur ist.
Seine Ehefrau Dilek İmamoğlu betrachtet den Prozess übrigens nicht nur als persönliche Angelegenheit, sondern als wichtige Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit im Land. Der Prozess soll nun wöchentlich von Montag bis Donnerstag verhandelt werden.
Kommen wir zu einem anderen beunruhigenden Ereignis aus Europa. In Lüttich in Belgien hat es eine Explosion vor einer Synagoge gegeben.
Gab es Verletzte?
Nein, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden. Fensterscheiben von Gebäuden auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden durch die Explosion zerstört.
Der Bürgermeister von Lüttich, Willi de Meyer, bezeichnete die Explosion als einen extrem gewalttätigen Akt des Antisemitismus. Auch der Präsident des Koordinierungsausschusses der jüdischen Organisationen Belgiens sprach von einem äußerst beunruhigenden antisemitischen Akt.
Was die innenpolitische Lage in Deutschland angeht, gab es interessante Entwicklungen bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Bayern.
Erzähl mal, wie ist denn die Wahl in Baden-Württemberg ausgegangen?
Die Grünen mit Cem Özdemir an der Spitze haben mit knappem Vorsprung gewonnen. Sie erreichten 30,2%, die CDU lag mit 29,7% nur knapp dahinter. Die AfD wurde mit 18,8% drittstärkste Kraft.
Das ist ja ein sehr knappes Ergebnis zwischen Grünen und CDU. Wie sehen denn die Koalitionsmöglichkeiten aus?
Es gilt als wahrscheinlich, dass Grüne und CDU erneut zusammen regieren werden. Ministerpräsident dürfte dann der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel bezeichnete das Ergebnis klar als Niederlage für seine Partei.
Und was ist mit der SPD und den anderen Parteien?
Die SPD hat es mit 5,5% gerade so in den Landtag geschafft. FDP und Linke verpassten mit jeweils 4,4% den Einzug. Bei den Kommunalwahlen in Bayern werden viele Entscheidungen erst in den Stichwahlen in 2 Wochen fallen. Besonders spannend wird es in München, wo Amtsinhaber Dieter Reiter deutliche Verluste hinnehmen musste.
Kommen wir zu den internationalen Entwicklungen. Hier dominiert weiterhin die Situation im Nahen Osten die Nachrichten. Im Iran wurde Mojtaba Chamenei, der Sohn des getöteten Ayatollahs Ali Chamenei, zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt ernannt.
Das ist eine bedeutende Entwicklung. Was wissen wir über ihn?
Der 56-jährige Mojtaba Chamenei wurde vom sogenannten Expertenrat ernannt und wird künftig das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen haben. Er war in den vergangenen Jahren kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Wo er politisch genau steht, ist weitgehend unklar.
Wie reagiert denn die internationale Gemeinschaft auf diese Ernennung?
US-Präsident Trump hat bereits deutlich gemacht, dass er Mojtaba Chamenei als neues staatliches Oberhaupt ablehnt. Er sagte dem Sender ABC News, dass der nächste iranische Staatschef nicht lang im Amt bleiben werde, wenn er nicht die Zustimmung Washingtons habe.
Eine bemerkenswerte Entwicklung gibt es auch bei den deutschen Rüstungsexporten. Deutschland ist zum viertgrößten Waffenexporteur aufgestiegen und hat damit China überholt.
Das hängt sicherlich mit dem Ukraine-Krieg zusammen?
Genau. Fast ein Viertel der deutschen Waffenexporte flossen laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in die Unterstützung der Ukraine. Die globalen Waffenlieferungen stiegen zwischen den Perioden 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 um 9,2%.
Das bringt uns zu den wirtschaftlichen Auswirkungen dieser geopolitischen Spannungen. Ich übernehme mal die wirtschaftlichen Aspekte der Nahostkrise.
Mach das gerne. Die steigenden Ölpreise sind ja ein zentrales Thema geworden.
Absolut. Der rasante Anstieg des Ölpreises infolge des Kriegs sorgt für Panikverkäufe an den Börsen in Asien. Der Preis für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent zog im frühen Handel zeitweise um bis zu 29% auf fast 120 US-Dollar je Barrel an.
Das ist ja ein drastischer Anstieg. Wie hoch war der Preis denn vor dem Krieg?
Ende Februar waren noch um die 70 Dollar pro Barrel üblich. Seit Kriegsbeginn beläuft sich der Preisanstieg inzwischen auf rund 60%. Am Freitagnachmittag war Brent-Rohöl zur Lieferung im Mai noch mit über 90 Dollar gehandelt worden.
Was sind denn die Hauptgründe für diese dramatischen Preissprünge?
Die Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und Teherans Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
Und das ist ja eine kritische Handelsroute, oder?
Genau. Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert. Sie ist auch sehr wichtig für den Transport von Flüssiggas, etwa aus Katar. Die Börsen in Japan und Südkorea brachen angesichts des rasanten Anstiegs der Ölpreise am Morgen ein, da die ostasiatischen Volkswirtschaften besonders auf den Import von Öl angewiesen sind.
Auch für US-Präsident Trump könnten die steigenden Spritpreise zu einem Problem werden, besonders mit Blick auf die Zwischenwahlen zum Kongress im Herbst.
Trump erklärte den heftigen Anstieg des Ölpreises als kurzfristiges Phänomen, das ein sehr geringer Preis für Sicherheit und Frieden sei. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er in Großbuchstaben, nur Idioten würden das anders sehen.
Interessant ist auch, was er über die Kriegsführung mit Israel gesagt hat. Auf die Frage, ob er allein entscheiden würde, wann der Krieg mit dem Iran endet, sagte er, ich denke, es ist eine gemeinsame Entscheidung.
Die USA haben nach Angaben von Energieminister Chris White nicht vor, Irans Ölindustrie anzugreifen. Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab, sagte Wright dem Sender CNN.
Kommen wir abschließend zum Sport. Hier gibt es eine interessante Nachricht aus der Formel 1.
Ach ja, was gibt es denn Neues von Max Verstappen?
Der viermalige Formel 1-Weltmeister gibt sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der 28-jährige Niederländer wird beim Langstreckenklassiker rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai erstmals an den Start gehen. Das ist ja mal eine interessante Abwechslung für ihn. Mit welchem Team fährt er denn? Für sein von Mercedes-AMG unterstütztes Team Verstappen Racing sind zudem Lukas Auer, Jules Gounon und Daniel Junkadella dabei. Verstappen sagte dazu, der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht.
Hat er denn schon mal auf der Nordschleife gefahren?
Ja, im vergangenen Jahr hatte Verstappen nach der bestandenen Führerscheinprüfung für die Nordschleife bereits einen Sieg gefeiert. In einem Ferrari 296 GT3 düpierte er bei seinem Ausflug in die Nürburgring-Langstreckenserie regelrecht seine Konkurrenz.
Seine Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem wohl nicht im Wege?
Richtig. Zwei Wochen vor dem Ausflug an den Nürburgring wird in Miami gefahren. Eine Woche danach steuert er sein Auto wieder im kanadischen Montreal. Verstappen hatte auch darüber gesprochen, irgendwann mit Ex-Weltmeister Sebastian Vettel bei den 24 Stunden von Le Mans antreten zu wollen.
Und zum Abschluss noch eine Nachricht aus dem Behindertensport. Bei den Winterparalympics in Italien hat Russland erstmals seit längerer Zeit wieder eine Goldmedaille unter der eigenen Flagge gewonnen.
Wer war denn die Gewinnerin?
Varara Voronchichina siegte in Cortina d'Ampezzo im Super-G in der stehenden Klasse. Damit wird bei der Siegerehrung erstmals seit den Paralympics 2014 in Sotschi nicht nur die russische Fahne gehisst, sondern auch die Hymne gespielt.
Das ist ja bemerkenswert, weil russische Sportler zuletzt meist nur als neutrale Athleten antreten durften.
Genau, wegen staatlich organisierten Dopings und vor allem wegen des seit 4 Jahren andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine. Das Internationale Paralympics-Komitee hatte den Bann im vergangenen September aufgehoben und der Internationale Sportgerichtshof urteilte, dass der pauschale Ausschluss nicht rechtens ist.
Wie schnitten denn die deutschen Athleten ab?
Andrea Rotfuß wurde als 4. beste Deutsche in dieser Alpinentscheidung hinter Aurélie Richard aus Frankreich und der Schwedin Ebba Arjö. Anna-Maria Rieder belegte den 11. Platz.
Das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir melden uns bald wieder mit neuen Entwicklungen. Bis dahin eine gute Zeit.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.